Roland, der 5. Februar 2020. Kannst du dich noch erinnern?
Ich weiß, dass ich damals mit einer Gruppe bei mir aus der Universität auf dem Weg zu einer Exkursion nach Weimar war. Weimar liegt ja direkt neben Jena. Das heißt, ich war da irgendwie mit dem Regionalexpress oder irgendwie sowas unterwegs. Und ich hatte zwar gewusst, dass an dem Tag die Ministerpräsidentenwahl ist. Ich hatte auch mit Freunden vorher darüber gesprochen. Aber als ein vordringliches Thema, dass das jetzt irgendwie anders ausgehen könnte als erwartet, war das von niemandem vorgesehen. Für uns alle war das eigentlich eher eine Formsache. Dann kam dann irgendwann der Moment, in dem sich dann die Nachrichten bei mir auf dem Handy häuften von Leuten, die mich gefragt haben, sag mal, was macht ihr da eigentlich gerade in Thüringen? Und dann habe ich natürlich geschaut, habe meine Nachrichten-Apps rausgesucht und geöffnet und habe dann festgestellt, Moment mal, Bodo Ramelow ist gar nicht wieder Ministerpräsident geworden. Ich denke, das war wirklich so ein Moment der Wasserscheide einfach, weil an diesem Tag auch für mich ein Urvertrauen irgendwie aufgehört hat, dass zumindest auch in Thüringen, anderswo mag es anders sein, aber dass in Thüringen, wie an vielen anderen Orten in Deutschland auch, solche Dinge dann, wenn es hart auf hart kommt, einfach laufen. Aber so war es ja dann gar nicht, sondern es ist eben zu einem Extremfall gekommen. Es ist also ein unerwarteter Ministerpräsident geworden, was ja auch ein einmaliger Vorgang eigentlich ist, dass jemand zum Ministerpräsidenten gewählt wird, der vorher überhaupt nicht ernsthaft zur Debatte stand. Und das hat uns damals alle sehr verwundert. Und ich weiß auch noch, dass wir bei unserer Exkursion in Weimar, wir sollten eigentlich das damals relativ neu eröffnete Haus der Weimarer Republik besichtigen. Also wir haben das zwar besucht, aber so richtig an die Ausstellung kann ich mich dann auch nicht mehr erinnern, sondern wir haben über alles mögliche andere gesprochen natürlich, weil dieser Moment dann auch so prägend war und den ganzen Tag überschattet hat. Ich weiß auch noch, dass ich dann mit einem Freund in Weimar noch unterwegs war und einfach so eine allgemeine Ratlosigkeit sich breit gemacht hat, weil wir dachten, Ministerpräsident Kemmerich und diese instabile politische Situation, wie geht das denn jetzt bloß weiter?
Kein Wunder, in Bundesländern mit stabiler Mehrheit passiert sowas ja auch eigentlich einfach nicht. Da wird halt irgendwann gewählt und das Ergebnis von so einer Ministerpräsidentenwahl, das steht eigentlich schon vorher fest.
Das ist ja auch am Ende irgendwie der Gedanke hinter dem Parteiensystem, wie wir das in Deutschland haben. Und man wählt ja damit, dass man hinterher nicht bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Parlament überrascht wird, wer dann da plötzlich steht. Aber das ist dann doch passiert und so entnahm ich dann den einschlägigen News-Apps die Nachricht, dass also Thomas Kemmerich anstelle von Bodo Ramelow diese Wahl gewonnen hatte. Überraschend, muss man dazu sagen. Und das war schon eine Zäsur, das war ungewöhnlich.
Ich glaube, für uns Millennials ist das so ein Tag wie der 11. September. Also gar nicht, weil diese Ereignisse irgendwie vergleichbar wären. Auch nicht, weil man sagen könnte, das eine war jetzt genauso schlimm wie das andere, auf gar keinen Fall. Aber jeder weiß noch, was er an dem Tag gemacht hat. Und jeder kann sich noch daran erinnern, wie er von dieser Angelegenheit erfahren hat. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast machen, weil man so viele Jahre später jetzt auch dann nochmal drauf zurückschauen kann und sich einfach angucken kann, was haben wir denn damals wirklich erlebt? Was ist da genau passiert?
Es geht um Thüringen.
Wahlvorschlag der Fraktion der AfD, 0 Stimmen. Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe.
Generalprobe. Wie eine Partei die Demokratie sturmreif schießen konnte.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Ein Podcast von Radio UKJ mit Roland von Kinzel und David Simon.
Wer lässt sich mit Nazis ein?
Dass dieser Vorgang unverzeihlich ist.
Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Generalprobe, der Cast und sein Plot. In dieser Woche wollen wir uns die Grundlagen legen und uns erstmal ganz nüchtern anschauen, was ist damals passiert nach der Landtagswahl 2019, wie sahen die Monate vor dem 5. Februar aus, und um uns das anzugucken, haben wir uns zusammengefunden. Roland, wir haben eben schon gesprochen, du hast lange in Thüringen gelebt. Außerdem bist du Politikwissenschaftler, du hast hier in Jena studiert.
Und du, David, du arbeitest heute als Journalist.
Richtig, und das heißt auch, mein Geschäft sind eher tagesaktuelle Infos. Die Geschichte nicht so besonders. Das heute Thüringen Bundesland ist, das weiß ich natürlich. Aber die Thüringer sind ja auch ziemlich stolz auf ihre ziemlich lange Historie. Und damit wir wissen, über was für ein Bundesland hier reden, würde ich vorschlagen, wir schauen uns die mal ganz kurz an. Und Roland, so alt ist Thüringen als Land eigentlich nicht, ne?
Thüringen wurde 1921 im Zuge einer Gebietsreform in der Weimarer Republik gegründet und hat dann aber eben nur bis zur Gleichschaltung überlebt, also bis 1933. Und das sind ja eigentlich nur 12 Jahre. Es gab davor schon diesen Überbegriff der thüringischen Lande im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, aber da zerfällt das in unterschiedliche Fürstentümer. Und ich glaube, es sind 8 an der Zahl. Ich kann mich jetzt auch täuschen.
Tatsächlich sind es genau 8. Und das, Roland, erkennt man an der Zahl der Sterne im Thüringer Landeswappen. Die stehen nämlich für diese 8.
Wieder was gelernt. So, und nach 1933 verschwand Thüringen also von der Landkarte, tauchte dann noch einmal kurz 1946 bis 1953 auf und wurde dann in der DDR wieder von der Karte gestrichen. Da gab es dann das System der Bezirke.
Die aber völlig anders gegliedert waren. Also die mit den Grenzen der alten Landkreise und der alten Länder überhaupt nichts zu tun hatten.
Genau. Also 1953 bis 1990 war Thüringen sozusagen nicht mehr der Begriff. Und nach 1990 wurde Thüringen dann wieder neu aus der Taufe gehoben, aber schon wieder in leicht veränderten Grenzen. Das heißt, Thüringen ist vielleicht klangvoll als Name, aber eigentlich als Verwaltungseinheit ein eher übers Knie gebrochenes Konstrukt, könnte man fast schon sagen. Man muss auch sagen, Thüringen hat als Gebietsreform in der Weimarer Republik so schlecht funktioniert, dass man die anderen Gebietsreformen, die man sich auch noch vorgenommen hatte, dann deshalb nicht umgesetzt hat.
Man erkennt daran schon, und ich finde, das sollte man auch erwähnen, Thüringen war bis 1990 nur einen extrem kurzen Zeitraum wirklich demokratisch. Eigentlich schon ein paar Jahre nach der ersten Gründung, so Ende der 1920er, haben erst Linke versucht, Thüringen zu so einer Räterepublik nach sowjetischem Vorbild zu machen, und später haben dann Rechte ihren Mustergau daraus gemacht.
Und da gibt es dann auch noch eine historische Parallele, die dann nach dieser Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten ständig aufgemacht wurde, auf Protestveranstaltungen, aber auch teilweise in der Presse. Und das ist die Tatsache, dass Anfang 1930 mit der Baum-Frick-Regierung die NSDAP in der Weimarer Republik erstmals in einer Landesregierung vertreten war, und zwar mit 2 Regierungsposten. Und das ist etwas, was uns in dieser Geschichte noch häufiger passieren wird. Das sind so Symbolismen, das sind so doppelte Böden, die alle sehr in dieser Landesgeschichte verwurzelt sind.
Heute ist Thüringen ein relativ kleines Bundesland. 2 Millionen Einwohner, also wenig im Vergleich zu 82 Millionen Menschen in Deutschland. Außengrenzen gibt's keine. Und das war auch der Zustand, den die CDU nach 1990 vorgefunden hat, als sie das Land nach der Wende regieren wollte. Mittelmäßige Voraussetzungen sozusagen. Trotzdem, und damit steigen wir jetzt in unser heutiges Thüringen ein, hat die CDU bis 2014 hier die Landesregierung geführt. Mit insgesamt 4 Ministerpräsidenten, bevor es dann ein Linker wurde, Bodo Ramelow. Der war damit auch der erste linke Ministerpräsident in Deutschland überhaupt. Und das war eigentlich auch schon eine Überraschung in diesem ja doch eher konservativen Bundesland Thüringen. 2014 bis 2019 hatte Ramelow dann auch eine eigene Mehrheit, Rot-Rot-Grün, also SPD, Linke und die Grünen haben zusammen regiert, und nach der Landtagswahl 2019 war damit dann Schluss. Ramelow und die Linken waren zwar noch stärkste Kraft, Ramelow war auch relativ beliebt, aber wenn man davon ausgeht, dass niemand mit der AfD koalieren will, hätten Linke und CDU zwingend zusammenarbeiten müssen, um irgendwie noch eine Mehrheit zustande zu kriegen, und die CDU wollte das damals wirklich überhaupt nicht.
Das ist eigentlich sehr interessant, weil Bodo Ramelow kein Linker ist, der jetzt ein Schreckgespenst für die meisten CDUler wäre. Zumindest behaupte ich mal, dass im Westen ein weiter Teil der CDU-Angehörigen dort von dem, was sie mitgekriegt haben, was in Thüringen so vor sich ging, mit Bodo Ramelow als Person kein großes Problem gehabt haben dürften. Die Politik, die Bodo Ramelow vertreten hat, war eher so eine sozialdemokratische. Da war eigentlich nichts dabei, was jetzt abschreckend gewesen wäre für die meisten Christdemokraten oder die meisten Konservativen, dass man mit diesen Menschen nicht irgendwie eine gemeinsame Grundlage für Zusammenarbeit findet in dem bürgerlichen Milieu. Aber die CDU hat nun einmal mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss kategorisch ausgeschlossen, dass man mit der Linkspartei zusammenarbeitet. Und das Problem war, dass auch gerade die Thüringer CDU daran nicht rütteln wollte. Jedenfalls ist dieses Patt, was sich da gebildet hatte, im Grunde genommen auch von den konservativen Kräften ganz wesentlich mit nach vorne getragen worden, weil man ja gar keine Alternativen mehr hatte. Das ist wieder diese typische Ausschließeritis. Keiner will mit irgendwem koalieren und am Ende koalieren dann die miteinander, die noch übrig bleiben.
Ich glaube, um diese Aversion der CDU gegen Bodo Ramelow zu verstehen, muss man den Osten verstehen. Auch um zu kapieren, warum Ramelow auf der anderen Seite so beliebt und erfolgreich war. Die Linke hat in den neuen Bundesländern einfach immer ein anderes Standing gehabt als im Westen. Woran liegt das? Die ist eben Nachfolgeorganisation der SED. Einerseits eine Partei, mit der viele Leute in der DDR ja auch zufrieden waren, aber andererseits war diese sozialistische Einheitspartei Deutschlands auch die Partei, die die DDR 40 Jahre lang regiert hat. Und zwar auch, indem Wahlen manipuliert und Andersdenkende unterdrückt wurden. Dazu kommt dann noch, das gilt zumindest für die späten Jahre der DDR, dass dieses sozialistische Wirtschaftssystem irgendwann einfach nicht mehr funktioniert hat. Den Menschen hat es also an Meinungsfreiheit gefehlt, aber auch einfach an Waren des täglichen Bedarfs. Das könnte auch der Grund sein, warum diese rote Sockenkampagne der CDU in beiden Wahlkämpfen gegen Ramelow so einen Erfolg hatte, den, glaube ich, im Westen so keiner richtig verstanden hat.
Man darf dabei nicht vergessen, dass Hannelore Kraft zum Beispiel damals in Nordrhein-Westfalen mit einer rot-grünen Minderheitsregierung mit Unterstützung auch durch die Linkspartei regiert hat, zumindest für 2 Jahre. Dann hat der Landtag sich selbst aufgelöst, dann wurde neu gewählt und dann hatte sie eine reguläre Mehrheit mit SPD und Grün. Diese Kampagnen, das war eigentlich aussichtslos im Rest von Deutschland. Natürlich hatte man in der Öffentlichkeit viele Reibungspunkte mit der Linkspartei und die Linkspartei hatte intern auch ganz viele Reibungspunkte und Positionssuchen. Aber eine kategorische Ablehnung dieser Partei auf einem Niveau, wie wir das heute erleben, mit der AfD zum Beispiel, mit der Brandmauer, das war das damals auf keinen Fall. Es gab damals auch immer wieder Bemühungen, dass das große Projekt der Zukunft sein sollte, Rot-Rot-Grün im Bund zu ermöglichen. Das war ein Traum, der sozusagen auch seinen Ursprung und sein Testlabor in Thüringen gesehen hat. Es gab in Berlin, in der Landesvertretung in Thüringen, damals regelmäßig Veranstaltungen. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, ich war damals Praktikant im Bundestag, an einen rot-rot-grünen Glühweinabend in der Landesvertretung Thüringen, mit dem man also versucht hat, Werbung zu machen für dieses Modell, um das eben auch im Bund irgendwie interessant zu machen. Aus heutiger Sicht ist das so weit weg, dass es eigentlich ganz interessant ist zu sehen, wie wir da auch hingekommen sind.
Natürlich gibt es 2 sehr zentrale Themen, wo es massive Differenzen zwischen Linkspartei und den bürgerlichen Parteien, zum Beispiel der CDU, gibt. Man muss allerdings sagen, diese Themen, Israel zum Beispiel, also der Nahostkonflikt, die NATO, das sind Dinge, die ich gar nicht bespielen muss, wenn ich Landespolitik mache und bei denen die Linke, zumindest in Thüringen, ja auch eigentlich immer eher entspannt war. Da könnte man auf die Idee kommen, Ramelow wäre eigentlich der perfekte Kandidat für einen Kompromiss zwischen CDU und Linken gewesen. Christ, engagiert, zum Beispiel auch bei der Aussöhnung mit Israel und sicher kein NATO-Fan, aber auch keiner, der da um jeden Preis raus wollte. Die CDU hat das trotzdem nie mitgemacht. Lass uns diese Person Bodo Ramelow mal anschauen, um den vielleicht besser zu verstehen.
Bodo Ramelow ist ein eher unauffälliger Typ, so ein bisschen gemütlich. Ich würde sagen, normal groß, mit ziemlich starken Geheimratsecken mittlerweile, einer eckigen Brille, einem eigentlich, finde ich, immer ganz gemütlichen Gesichtsausdruck. Ist eigentlich Gewerkschaftsfunktionär, hat lange Zeit bei Karstadt gearbeitet, zusammen damals noch mit Volker Bouffier, der dann später Ministerpräsident von Hessen geworden ist. Das ist aber eher Zufall. Und ist dann in den 90er Jahren nach dem Mauerfall nach Thüringen gegangen. Und dann wurde aus dieser Gewerkschaftsfunktionärskarriere nach und nach eine politische Karriere. Der war dann auch sehr bald im Thüringer Landtag 1999 und ist dann da auch zu einem beliebten Politiker geworden und ist dann ab 2014 zum ersten Mal Ministerpräsident von Thüringen gewesen.
Damit sind dann auch noch weitere Spieler hier auf unser Feld gekommen. Unser Podcast trägt ja den Untertitel Der Cast und sein Plot. Und Ramelow hatte dann, nachdem er seine CDU-Vorgängerin Christine Lieberknecht abgelöst hatte, einen neuen politischen Gegenspieler, nämlich Mike Moring. Der kommt im Gegensatz zu Ramelow nicht aus dem Westen, sondern ist so ein richtiges Wendegewächs. 1990 hat er sich erstmal im sogenannten Neuen Forum engagiert. Das war so eine Bürgerplattform, die vor allem ganz viele DDR-Zöpfe abschneiden wollte, aber sonst eigentlich wenig gemeinsame politische Ziele hatte. Und als dieses neue Forum dann in den Grünen aufgegangen ist, ist Moring zur CDU. Erst als Kommunalpolitiker und dann später ist er in den Landtag eingezogen und sogar Generalsekretär geworden. 2008 wurde er dann auch noch Fraktionsvorsitzender und 2014 beerbte Moring sogar Christine Lieberknecht beim CDU-Vorsitz. Mit einer Besonderheit, das erste Mal waren CDU-Vorsitzende in Thüringen in der Opposition. Aus der wollte Moring dann 2019 gegen Ramelow antreten und schon vor der Wahl, auch nochmal am Wahltag, hat er gesagt, vielleicht müsse man auch über eine Duldung von den Linken nachdenken. Das ist quasi so ein Schritt zwischen Opposition und Juniorpartner, oder?
Duldung bedeutet, dass bei einer Minderheitsregierung oder bei einer Regierung mit wechselnden Mehrheiten sich eine Partei bereit erklärt, im Grunde genommen wie in einer richtigen Koalition, zumindest bei einzelnen Themen, die dieser Partei auch wichtig sind, immer mit der Regierung zu stimmen. Das sind natürlich nicht so feste Vereinbarungen wie bei einer Koalition und da ist auch die Fraktionsdisziplin nicht so hoch. Also da ist nicht immer sichergestellt, dass alle auch so, wie sie vorher angekündigt haben, dann auch abstimmen werden. Es ist insgesamt eine etwas instabilere Variante, das muss man einfach sagen.
Und auch diese etwas instabilere Variante hat die CDU damals ausgeschlossen und damit war für denjenigen, der bei der Wahl ja unterlegen war, nämlich Mike Moring, eigentlich klar, okay, Ministerpräsident werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht. Möglicherweise hat ihn das so ein bisschen zerknirscht zurückgelassen, damit man sich jetzt vorstellen kann, wie dieser Mann zerknirscht guckt. Das ist ein relativ großer, relativ schmaler Mann mit dunklen, lockigen Haaren und einer persönlichen Tragödie, die er kurz vor dieser Landtagswahl damals 2019 durchgemacht hat. Da war er nämlich an Krebs erkrankt. Der ist in Jena behandelt worden. Mit Erfolg. Zwischendurch hatte er dann auch mal eine Glatze und ich finde, wenn man ihm so ins Gesicht schaut, dann merkt man einfach, dass der von dieser Erkrankung und der daraus folgenden Therapie relativ gezeichnet war. Das ist eine Tragödie, über die er später auch mal gesprochen hat mit Bodo Ramelow, dessen Sohn auch in Jena in der Klinik gegen Krebs behandelt wurde.
Und das zeigt aber eben auch wieder, wie klein und eng vernetzt alles in unserem Spiel hier ist. Das ist natürlich auch wieder Zufall, aber bei einem Bundesland mit unter 2 Millionen Einwohnern kennt in einem gewissen Rahmen jeder jeden. Und das gilt eigentlich für alle unsere Figuren. Die sind sich alle irgendwann schon mal begegnet und sie begegnen sich auch wieder. Und viele von denen stehen auch in zwischenmenschlichen Beziehungen in irgendeiner Art. Und die spielen da in die Politik auch hinein in einem Ausmaß, das eigentlich unüblich ist auf Landesebene.
Einer, der das tatsächlich gar nicht so sehr tut, ist Thomas Kemmerich von der FDP. Der ist erst so in den Nullerjahren in die Politik gegangen und er hat später mal von sich gesagt, es habe einfach daran gelegen, dass die SPD im kommunalen Thüringen kurzen Zeitraum relativ erfolgreich war und ihm das halt nicht gepasst hat. Dann ist er der FDP beigetreten und hat da Politik gemacht. Vorher war er eigentlich Unternehmer. Der hat nach dem Ende der DDR aus Aachen kommt, diese staatlich organisierten DDR-Friseursalons übernommen und hat da die heute vielleicht noch dem ein oder anderen bekannte, auch nach wie vor existierende Friseurkette Masson draus gemacht. Außerdem hat er sich bei den Weimarer Uhrenwerken versucht. Das wird später nochmal einen ganz kurzen Anklang finden, was das damit auf sich hatte. Aber das ist Thomas Kemmerich aus Aachen. Und ich würde sagen, Roland, das ist derjenige von unserem Cast hier heute mit wirklich dem auffälligsten Aussehen.
Thomas Kemmerich ist auf jeden Fall eine Erscheinung. Thomas Kemmerich ist groß. Thomas Kemmerich ist eher breit gebaut, gibt sich auch gern breitbeinig und trägt meistens eher hellere, eher auffälligere Anzüge. und als sein Markenzeichen eigentlich fast immer Cowboy-Stiefel dazu.
Außerdem hat er eine Glatze. Damit hat er sogar Werbung gemacht vor der Landtagswahl 2019. Da hat er nämlich auf seinen Plakaten damals draufgeschrieben, die einzige Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat, das noch als kleines Anekdötchen am Rande dazu. Wir kommen zu jemandem, der keine Glatze trägt, der allerdings, behaupten auch viele andere, eine wirklich sehr entscheidende Rolle in diesem Theaterstück damals von 2020 spielt. Und das ist Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef.
Björn Höcke ist wirklich so eine Gestalt, die kennt man ja auch in der ganzen Bundesrepublik. Björn Höcke ist eigentlich das Symbol der besonders extremen AfD. Der hatte damals in Thüringen ab 2015 die AfD im Grunde genommen erst auf diesen extremen Rechtskurs gebracht, den sie vorher in dem Maße eigentlich gar nicht ausgeübt hat. David, woran lag das?
Da müssen wir uns, glaube ich, die Geschichte der AfD angucken. Die AfD hat sich ja 2013 gegründet und war erstmal so eine Oppositionsbewegung zu Merkels Euro-Rettungspolitik. Der Euro war in der Krise, weil mehrere südeuropäische Euro-Länder überschuldet waren. Merkel hat den inhaltsschweren Satz gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Und die AfD war eine Partei, hauptsächlich am Ende aus Wirtschaftsprofessoren, die das eben anders gesehen hat. Da schwang immer auch so ein bisschen Nationalismus mit, aber vor allem so ein wirtschaftlicher Nationalismus nach dem Motto, wir regeln hier unsere Dinge selber. Und in den Folgejahren gab es in der AfD mehrere so Schwünge nach rechts. Dann gab es Vorsitzendenwechsel und die Partei hat sich dann im Laufe der Zeit, ich denke, das kann man so sagen, radikalisiert. Und da gab es einen, nämlich den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke. Dem war das dann immer noch nicht genug. Der hat 2015 auch vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise zusammen mit noch einem anderen AfD-Funktionär in Erfurt die sogenannte Erfurter Resolution verabschiedet und damit den Flügel gegründet, also den rechten Parteiflügel der ja ohnehin schon stark nach rechts gerückten AfD. Dieser Flügel, den gibt's heute nicht mehr. Und zwar deswegen, mutmaßlich zumindest, weil er durch die Selbstauflösung einem Verbot zuvorgekommen ist. Der Bundesverfassungsschutz hat nämlich irgendwann gesagt, dass dieser Flügel völkisch sei. Völkisch ist wieder so ein Wort, das müssen wir erklären. Normalerweise gibt's ja selbst unter sehr konservativen, auch migrationskritischen Politikern grundsätzlich immerhin nach außen hin so ein Konsens, dass alle Menschen erstmal gleichen Wertes und gleich auf diese Welt kommen und dann hängt es von unterschiedlichen Faktoren, Herkunft, Erziehung, Kultur und sowas ab, was aus denen wird. Menschen, die völkisch denken, sehen das anders. Die gehen, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, welches Vokabular man benutzt, davon aus, dass es am Ende, um es krass zu sagen, unterschiedliche Menschenrassen gibt, die eben nicht gleichwertig sind, zumindest schwingt da immer so eine gewisse Ungleichwertigkeit mit und die am besten an ihre Scholle, sprich ihren Staat gebunden bleiben, weil wenn man die vermischen würde, dann gäbe es ja Unfrieden. Das ist völkischer Nationalismus, der dem Flügel zugeschrieben wurde, wie ich finde, zu Recht. Wir kommen zurück zu unserem Thema, nämlich 2020 in Thüringen. Bodo Ramelow, Mike Moring und Björn Höcke haben unterschiedliche Ziele. Und Bodo Ramelow hat sich offensichtlich überlegt, er würde gerne eine Minderheitsregierung bilden, beziehungsweise ist natürlich vorher auch verhandelt worden. Und Rot-Rot-Grün sollte als Minderheitsregierung fortgesetzt werden, die dann mit wechselnden Mehrheiten regieren muss. Ramelow wird an diesem Tag allerdings nicht zum Ministerpräsidenten gewählt, sondern ein Vierter, und zwar Thomas Kemmerich. Und das hat dann nach außen hin irgendwie wirklich jeden überrascht, ne?
Am Wahlabend war damals ziemlich noch unklar, ob die FDP es überhaupt in den Landtag schafft. Am Ende lag es dann an 70 Stimmen, die dann doch noch da waren, die ausgereicht haben, dass die FDP in den Landtag eingezogen ist. Das war deshalb so lange unklar, weil dann einzelne Bezirke nochmal ausgezählt wurden, einzelne Wahlbezirke, um eben sicherzugehen, dass die Zahlen auch genau stimmen, eben weil es da um so kleine Stimmenanzahlen ging. Und das ist schon eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der Kandidat der Partei, die also so knapp nur reingekommen ist, dann anschließend auch Ministerpräsident wurde.
Zwischendurch stand ja auch ein paar Mal im Raum, dass die FDP es eben nicht schafft. Also während dieser Auszählung war sie dann auch mal wieder ganz kurz knapp unter 5% und wäre da nicht reingekommen. Ich finde das ohnehin ein ganz spannendes Thema. ich fand das damals so ein bisschen willkürlich. Man hat dann geguckt, okay, wo könnte es sein, dass man nochmal neu auszählen muss, weil es irgendwelche Fehler gab. Mein Eindruck ist ehrlicherweise immer, wenn es so knapp ist, dann muss man halt alles nochmal auszählen. Dann ist es eben so, weil ich finde, da bleibt immer so ein Geschmäckle zurück, dass es möglicherweise ja doch anders gewesen sein könnte. Eingedenk auch der Tatsache, dass wenn die FDP damals nicht reingekommen wäre, dass auch die Mehrheitsverhältnisse völlig verändert hätte, hätte es nämlich wieder für Rot-Rot-Grün gereicht.
Am Ende waren die Ergebnisse, dass die Linke 31% hatte, also stärkste Kraft war, die AfD 23%, danach die CDU mit 22%, dann kommt die SPD mit 8% und Grüne und FDP dann jeweils mit 5%. Und wäre die FDP nicht reingekommen, hätte man im Grunde genommen die alte Koalition einfach weiterführen können. Und dieses Neuauszählen von Stimmen ist ein Streitthema, das ist im Grunde genommen so alt wie die große parlamentarische Demokratie. Wir hatten das Thema ja jetzt auch gerade wieder mit der Bundestagswahl und dem Bündnis Sahra Wagenknecht, dem BSW, auf der Suche nach den verbliebenen wenigen tausend Stimmen, die also nur gefehlt hätten, damit das BSW über die 5%-Hürde gesprungen wäre. Man muss dabei immer überlegen, auch aus der demokratietheoretischen, aber auch aus der juristischen Perspektive, muss auch die Politik mit sich ins Gericht gehen, wie groß der Vertrauensverlust in die Demokratie ist, wenn solche Neuauszählungen dann zu anderen Ergebnissen führen. Ich denke mal, es ist ausgeschlossen, sowohl in Thüringen als auch jetzt im Bund, dass wir es da mit irgendwie organisiertem Wahlbetrug oder irgendetwas in der Art zu tun haben. Aber es ist natürlich schon so, dass viele Menschen dann den Eindruck gewinnen, dass das System vielleicht gar nicht funktioniert, wenn aufgrund von ganz normalen Fehlern, die Menschen eben machen. Wir haben in Deutschland auf Landes- und auf Bundesebene eben aus gutem Grund keine elektronischen Wahlen. Das heißt, die Wahlen werden händisch ausgezählt und die Ergebnisse werden dann mit sehr altmodischen Systemen zu einer Wahlzentrale übermittelt. Da passieren Fehler. Das ist irgendwo auch Teil des Ganzen. Andererseits, wie groß kann die Streuweite da schon sein? Wir reden wirklich von einer sehr kleinen Fehlertoleranz, aber wir reden auch in beiden Fällen von sehr kleinen Zündern an der Waage, ob eine Partei eben noch reinkommt oder nicht.
Das ist vielleicht auch das, was von diesen 70 Stimmen am Ende überbleibt. Es ist ja viel nochmal gezählt worden. Und ja, es sind Fehler passiert, aber man muss auch sagen, groß waren die Fehler nicht. Hätte es einen organisierten Wahlbetrug gegeben, wäre der in dem Moment aufgefallen und hätte wahrscheinlich deutlich größere Ausmaße angenommen. Also im Endeffekt fand ich das zwar damals frustrierend, dass nicht nochmal neu gezählt wurde, aber ich muss auch sagen, am Ende war es auch ein Beleg dafür, dass dieses System ganz grundsätzlich funktioniert, mit dem Thomas Kemmerich da in den Thüringer Landtag eingezogen ist. Wir müssen jetzt mal zurückkommen, Roland, auf unseren 5. Februar 2020 und zwar konkret auf diesen Wahlgang, auf diese Wahlhandlung erstmal. Es gibt drei Wahlgänge insgesamt, die vorgesehen sind. Funktioniert so, in den ersten beiden Wahlgängen braucht man eine echte Mehrheit. Das heißt, man braucht die Mehrheit der Stimmen des Landtags. Bei 90 Sitzen, die damals im Landtag zu vergeben waren, wären das 46 gewesen. Und im dritten Wahlgang reicht dann eine einfache Mehrheit. Warum ist das so? Geht es ganz einfach darum, Sicherheit zu schaffen, dass, auch wenn es irgendwie nicht so richtig funktioniert, ein neuer Ministerpräsident gewählt werden kann, dass kein Vakuum zurückbleibt. Und in den ersten beiden Wahlgängen sind damals angetreten Bodo Ramelow, der das Ziel hatte, eine Minderheitsregierung zu bilden, dem also klar war, er wird es hier nicht werden, und Christoph Kindervater, der Kandidat der AfD, der allerdings eben nicht AfD-Parteimitglied war, sondern Bürgermeister aus irgendeiner 400-Seelen-Gemeinde in Thüringen. Und der ist es auch nicht geworden. Es gab in den Wahlgängen 1 und 2 einfach für keinen der beiden Kandidaten genug Stimmen. Im dritten Wahlgang, also der, wo dann einfach derjenige mit den meisten Stimmen gewinnt, ist dann zusätzlich noch Thomas Kemmerich angetreten. Auf diesen dritten Wahlgang schauen wir jetzt. Es stehen zur Wahl Ramelow, Kemmerich und Kindervater, der Kandidat der AfD. Und über die Option, wie es jetzt weitergehen könnte, ist in den Vortagen ein paar Mal spekuliert worden. Was wäre, wenn die AfD nicht für ihren eigenen Kandidaten, der ohnehin nicht AfD-Mitglied war, stimmt, sondern zum Beispiel für Kemmerich stimmt und ihm damit ins Amt verhilft? Das lief ein paar Tage vorher, das weiß ich noch, im Radio, dass das eine Option ist. Und wie es genau ausgegangen ist, diese dritte Abstimmung, ich würde vorschlagen, das hören wir uns jetzt einfach mal an.
Ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen. Eine auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204. Für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen.
Ja, und da hört man schon, da ist es unruhig geworden im Thüringer Landtag. Thomas Kemmerich ist tatsächlich Ministerpräsident geworden in dem Moment. Er hat die Wahl auch sofort angenommen. Und das war offensichtlich von einigen nicht so erwartet worden. Man kann sagen, jetzt gehen die Ereignisse eigentlich Schlag auf Schlag und es geht wirklich total schnell an diesem Tag. Zunächst mal, Thomas Kemmerich sagt dann, er nimmt die Wahl an, vergisst dabei noch sein eigenes Mikrofon anzuschalten. Dann spricht er die Eidesformel und dann wird er beglückwünscht. Es ist ganz interessant zu sehen, wer da wie vorgeht. Fast schon ikonisch ist ja der Blumenstraußwurf der damaligen linken Fraktionschefin Susanne Hennig-Welzow, die ihm den Blumenstrauß vor die Füße geworfen hat. Und dann ist es ganz interessant, wer hat Blumen dabei, wer hat keine dabei.
Ich denke, da sieht man schon, es ist müßig darüber zu spekulieren, wie geplant oder nicht geplant das ganze Vorgehen war. Aber ich glaube, dass eben einige dabei waren, die eben darauf spekuliert haben, die gezockt haben, die sich überlegt haben, es könnte ja passieren. Und dann sind wir die lachenden Dritten und können dann in der medialen Öffentlichkeit diesen Sieg auch für uns erklären. Und ich denke, dass das auch der Plan gewesen ist. Was, finde ich, wirklich sehr auffällig ist, ist die allgemeine Verwirrung im Landtag. Ist dieser kurze Tumult, der da passiert. Und auch wie im Grunde genommen das Gesicht von Bodo Ramelow in sich zusammenfällt. Und überhaupt diese sehr kurzen, direkten Reaktionen, die man auf den Landtagsaufnahmen gut erkennt. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Bevor sich alle wieder fangen und dann eben, ich will nicht sagen, dass der politische Zirkus dann wie normal weitergeht, aber man merkt, dass Politiker da wirklich mit einer ernsthaft unerwarteten Situation konfrontiert worden sind.
Auch ganz interessant finde ich so eine Szene am Rande. Da legt ein Parteifreund von Bodo Ramelow dem sichtlich geknickt reinschauenden Ramelow so ganz kurz einen Moment die Hand auf den Rücken, offensichtlich um ihn irgendwie zu trösten. Ich glaube, in dem Moment haben ganz viele Menschen in diesem Landtag über zwei Dinge nachgedacht. Erstmal, wie ist der Status quo? Aber auch, was hat das jetzt für Auswirkungen? Was gibt das für ein Echo? Ich glaube, wir nähern uns dem Ganzen jetzt mal am besten andersherum, als man es eigentlich erwarten würde. Der Status quo kriegen wir später. Da ist nämlich auch ganz viel von diesem Verfassungsthema auch noch dabei. Lass uns erstmal über die unmittelbaren politischen Auswirkungen in Deutschland reden. Und ich glaube, Roland, die waren gewaltig, oder? Das kann man so sagen.
Tatsächlich, das ging sehr, sehr schnell. Wie ich ja eingangs schon berichtet hatte, war also bei mir privat auch ganz schnell von Menschen, die sich vorher noch nie für Thüringen interessiert haben, sofort die Frage da, was ist da los, was soll das und was passiert jetzt? Also erstmal so eine große Ungewissheit, die sich dann aber auch sehr schnell paarte mit Wut, und zwar Wut gegen eben die FDP. Und wie das dann eben häufig in der Politik so ist, eben nicht jetzt gegen die Thüringer FDP und Thomas Kemmerich, sondern eben gegen die FDP in ganz Deutschland. Und das führte dann wiederum dazu, dass natürlich auch innerhalb der FDP sehr, sehr schnell dann eine ziemlich große Ratlosigkeit eingetreten ist, weil die natürlich alle überhaupt nicht wollten, was da gerade geschah, aber alle aus der Nummer jetzt auch erstmal nicht mehr rausgekommen sind. Und in der Bundespolitik ist das Ganze dann ja so weit eskaliert, dass dann zu dem Zeitpunkt auch die Koalition im Bund auf der Kippe stand, ernsthaft gefährdet war, weil zu dem damaligen Zeitpunkt die SPD auch nicht ganz glücklich war mit der Großen Koalition, wie sie damals lief, und dann der CDU eben die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn ihr jetzt mit denen zusammenarbeitet, dann ist das das Ende der Koalition.
Die einen sagen, die SPD hätte da fast schon einen Ausweg gesucht, aber man muss natürlich auch sehen, in ganz vielen Bundesländern waren CDU und FDP auch miteinander am Regieren. Und die SPD hätte es tatsächlich ihrer Wählerklientel wahrscheinlich eher schlecht verkaufen können, dass man mit einer Partei in anderen Bundesländern koaliert, die in Thüringen mit der AfD zusammenarbeitet. Dieses Thema koalieren und mit welcher Partei. Das würde ich jetzt gern, Roland, nochmal ganz kurz aufgreifen.
Weil was passiert in dem Moment, in dem Thomas Kemmerich Ministerpräsident wird? Alle anderen Minister aus der Vorgängerregierung sind sofort aus dem Amt. Die gibt es einfach nicht mehr. Diese Ministerämter sind in dem Moment unbesetzt und die Ministerien werden von den Staatssekretären geführt. Was dann allerdings im weiteren Verlauf passiert ist, ist, dass Teil dieser Staatssekretäre gar nicht mehr zur Arbeit erschienen sind, weil die auch überhaupt keinen Chef mehr hatten. Die waren ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und Kemmerich hat dann noch händeringend gesagt, er möchte auf jeden Fall eine Koalition der bürgerlichen Mitte führen und hat die SPD, die Grünen und die CDU zu Verhandlungen eingeladen, auch um die Ministerien halt möglichst schnell wieder besetzen zu können. Aber wurde dabei im Grunde dann von der Geschichte und den Ereignissen total überrollt, nämlich von diesem politischen Beben.
Das zeigt sich dann vor allen Dingen, da werden wir auch später noch zu kommen, in der Reaktion der Bundesregierung, die ja auch im Grunde genommen völlig hilflos da steht. Und am Ende gipfelt es dann darin, dass Angela Merkel auf einer Pressekonferenz in Südafrika sich dazu äußert, was ja an sich schon ein ungewöhnlicher Vorgang ist. Normalerweise sprechen Regierungschefs auf Auslandsreisen nicht über Innenpolitik, es sei denn, es gibt eine akute Krise. Und das war also in dem Moment wichtig genug, dass Merkel sich also im Ausland dazu geäußert hat und dann eben sagte, sei ein unverzeihlicher Vorgang.
Da gibt es natürlich mit Sicherheit unterschiedliche Meinungen drüber. Um uns selber eine zu bilden, hören wir doch in die Sätze von Merkel damals mal ganz kurz rein.
Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf.
Es gab auch allerheftigste Reaktion in der Bundesrepublik. Du hast es eben schon mal ganz kurz angerissen, Roland. Das hätte politisch wirklich fast auch die Stabilität der damaligen Bundesregierung ins Wanken gebracht. Warum genau und wie die das Problem dann gelöst und diese Kuh vom Eis gekriegt haben, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wir können jetzt die Leute nicht einfach nur so mit einem Cliffhanger hinterlassen, Roland. Nochmal ganz kurz, warum das wichtig ist, dass man sich mit den Ereignissen von damals auch jetzt nochmal auseinandersetzt.
Die Kemmerich-Wahl rührt an die Grundfesten unserer Demokratie. Und zwar nicht, weil es nicht in Ordnung wäre, dass ein Landtag in freier Wahl einfach irgendeinen Ministerpräsidenten wählt, sondern weil das das ganz grundlegende systemische Problem ausweist, was denn passiert, wenn das, was die Bevölkerung sich in der Wahl wünscht, am Ende aufgrund von persönlichen Streitigkeiten, von politischen Intrigen oder eben auch von systemischen Fehlern sich so umsetzt, dass das Gegenteil dabei rauskommt und was das für die Zukunft unserer Demokratie bedeutet, auch über Thüringen hinaus.
Da ist, glaube ich, dann in den Folgejahren in die Richtung auch einfach noch richtig viel passiert. Mit den Ereignissen unmittelbar nach Kemmerichs Amtsantritt beschäftigen wir uns dann hier in 2 Wochen. Das bedeutet am 19. Februar die nächste Folge Generalprobe mit Roland von Kinzel und David Simon. An dieser Stelle schon vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.